Content Note. In diesem Podcast werden Kolonialismus, rassistische Diskriminierung und Gewalt thematisiert. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist.
Ich musste diese schwarzen Menschen gern haben. Die Kraft der Sonne, des Bodens und des Klimas hat sie geformt und so stark gemacht, dass sie nicht allein den Daseinskampf prachtvoll bestehen können, nein, dass sie sich auch als gesunde Menschen des Lebens besonders stark erfreuen. Wenn immer ich sie so in ihrem urtümlichen Leben beobachtete, nahm ich mir vor, diese Naturkinder genauer zu studieren.
Ja, das ist ein Heuchler.
Mustafa Diallo ist Germanist und beschäftigt sich mit postkolonialen Fragen in der Literatur. Vieles von dem, was Schulte Altenruxl in seinem Buch schreibt, kann ich eindeutig als rassistisch entlarven. Aber manches verstehe ich auch gar nicht. Mustafa Diallo dagegen ist Experte und kennt solche Fälle wie Schulte Altenruxl.
Die schlimmste Sorte ist einfach diese Autoren, die so menschenfreundlich tun, aber zutiefst rassistisch sind.
Kolonialismus und Rassismus getarnt als Bewunderung.
Okay, krass.
Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus.
Folge 3. Westfalia. Völkerschauen und Menschenbilder. Wer weiß, wie viel Kolonialromantik ich beim Lesen bisher einfach so geschluckt habe. In Schulte Altenruxls Buch? Ihr erinnert euch? Falls nicht, dann beginnt doch unseren Hörspiel-Podcast bei Folge 1. Schulte Altenruxls Buch »Ich suchte Land in Afrika« ist jedenfalls voll von Schwärmerei von vermeintlichen Naturkindern und seiner Rede davon, wie urtümlich die sind.
Wenn er von urtümlich spricht, dann meint er das nicht positiv. Es sind halt die Wilden. Das ist, was er meint. Und wenn er von Naturkindern spricht, da sieht man schon halt die Haltung. Die Europäer, die Weißen sind ganz oben, sind die Erwachsenen und dann geht's halt runter. Und bis nach ganz unten, wo die Afrikaner dann sind halt die Kinder, bis sie dann das Niveau der Weißen erreichen, was sie nie erreichen werden, also in dieser Vorstellung. Und deshalb ist dieses Bild halt so katastrophal. Ja.
Eigentlich ist das ganze Buch von Schulte Altenruxl von dieser Vorstellung durchzogen. Auch ein Thema, das ich mit Maanda Mulauzi bespreche.
My name is Maanda Mulauzi, a historian at the University of Cape Town.
Auf wen ist Schulte Altenruxl denn eigentlich damals tatsächlich getroffen in der Transvaalrepublik, also im Nordosten des heutigen Südafrikas?
Okay, we are talking largely about Bantu speakers.
Hier sprechen wir vor allem von Bantu-sprachigen Gruppen im linguistischen, nicht im ethnischen Sinne. Obwohl das Pedi-Reich 1877 von den Briten besiegt worden war, forderten auch die Pedi die Transvaalrepublik weiter heraus. Weiter im Norden haben wir auch Gruppen, die wir zusammenfassend wendersprachige Gruppen nennen. Im Westen Banwana, die eine Soto-Gruppe sind.
Wenn Schulte Altenruxl die Namen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen überhaupt in seinen Bericht einstreut, wirkt das eher so, als wolle er damit angeben, wie gut er sich angeblich in Südafrika auskennt. Aber tatsächlich beschreibt er Charaktereigenschaften und äußere Merkmale so, als wären alle Schwarzen gleich. Das N-Wort kommt bei ihm sogar auch vor, als Überschrift für ein Unterkapitel. Mustafa Diallo erklärt, warum dieser Begriff so verletzend ist und warum man ihn abkürzt.
Das Problem bei dem Wort ist einfach, dass es von Anfang an als Beleidigung so aufgefasst wurde. Also das ist ein Schimpfwort und deshalb ist es heute halt nicht akzeptabel, das Wort halt zu benutzen, weil deshalb nenne ich das als sprachliche Gewalt, weil wenn Leute meinen, die meinen es halt nicht ernst, sie haben das nicht zu entscheiden. Weil diejenigen, die das Wort betrifft, die können sagen, was das bedeutet. Aber es gibt immer noch diese Anmaßung von Leuten, die meinen, ja, und ich meine es nicht so. Die wollen das einfach nicht verstehen. Und es ist halt diese Arroganz, nicht bereit zu sein, den anderen einfach zu beachten.
Neben dem N-Wort gibt es bei Schulte Altenrooksee noch andere abwertende Bezeichnungen für die schwarze Bevölkerung Südafrikas. Außerdem spricht er ziemlich oft von Farbigen.
Farbig. Auch dieses Wort ist ein rassistisches Konstrukt. Die Weißen haben allen Menschen Farben zugeteilt.
Sie haben das einfach gemacht und andere Menschen damit unterdrückt.
Sich selber haben sie weiß und damit rein und perfekt genannt.
Welche Assoziation hast du, wenn du an weiß denkst?
Und welche bei schwarz?
Hallo, ich bin Chiara Brüchert. Ich arbeite bei der Caritas in Münster in der Antidiskriminierungsstelle, die von ADA NRW gefördert wird.
Also ich nenne mich schwarz, mit großem S. Dabei handelt es sich um eine Selbstbezeichnung. Und das große S beschreibt die Widerständigkeit des Begriffs.
Es geht dabei um eine gesellschaftliche Positionierung. Genauso ist das bei People of Color.
Was auf keinen Fall mit farbig übersetzt werden sollte.
People of Color ist eine Selbstbezeichnung, die wir als POCs für uns selbst gewählt haben, die unser Dachbegriff ist für alle Menschen, die Rassismuserfahrungen machen. Das zielt gar nicht unbedingt auf die Hautfarbe ab, sondern ist eher, dass wir uns selbst eine Kategorie geschaffen haben, in die wir alle irgendwie passen, dass wir eine Gemeinschaft sind.
Es geht also nicht alleine um Hautschattierungen. Eine weiße Person kann unter Umständen sogar eine dunklere Hautfarbe haben als eine schwarze Person.
Farbig wird aber immer nur bei Nicht-Weißen verwendet. Es ist eine rassistische Fremdbezeichnung.
Auch die Buren, das sind Europäer, die sich damals in Südafrika angesiedelt hatten, haben bei Schulte Altenrooksee alle die gleichen Eigenschaften.
Diese Stereotypisierung kann man auch heute noch beobachten.
Voll. Die Ausländischen, die Geflüchteten,
die anderen.
Die Blutmischung der Buren war an sich schon vorteilhaft. Ganz hervorragend hat ferner der starke Einschlag deutschen Blutes die Rasse beeinflusst. Denn neben seinen vielen sonstigen guten Eigenschaften hat der Deutsche mit Recht immer den Ruf eines unübertroffenen Kolonialpioniers gehabt.
Blut und Rasse. Die Begriffe machen mir wieder bewusst, dass Schulte Altenrooksees Text aus dem Jahr 1942 stammt.
Mein Name ist Sarah Albizwiek und ich bin Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Uni Münster.
Bei meiner Recherche lerne ich, dass Rassismus keine Erfindung der Nazis ist, sondern dass seine Geschichte eng mit dem Kolonialismus zusammenhängt und bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht.
Es gibt in der Forschung eine breite Debatte über den historischen Zeitpunkt der Entstehung von Rassismus. Prominent ist eine Meinung, dass der Rassismus quasi erfunden wurde mit der Eroberung Amerikas. Ich finde diese Erklärung zu einfach. Man kann aber sicherlich sagen, dass die iberische Welt und Spanien und die Verbindung nach Amerika eine wichtige Rolle spielte. Gerade in dem Export dieses Konzepts nach Amerika wurde dieses Konzept dann sehr stark auf die afrikanische und afrikanischstämmige Bevölkerung übertragen.
Im 18. und 19. Jahrhundert bemühte man sich dann in Europa, die Vorstellung von verschiedenen Rassen von Menschen wissenschaftlich oder eher pseudowissenschaftlich zu unterfüttern.
Das Ganze hängt interessanterweise auch zusammen mit dem Ende der Sklaverei im Laufe des 19. Jahrhunderts, weil dann durch den Wegfall dieses Instruments der Sklaverei eben Rassismus als eine wichtige Legitimation für die Ausbeutung und Kolonialisierung genutzt wird. Und da sieht man dann eben wieder den zu engen Zusammenhang zwischen Rassismus und Kolonialismus.
Zieh dir mal rein, wie krass das ist. Sie hatten keine Versklavten mehr, aber sie wollten diese ganzen tollen Güter aus Afrika haben. Und dann haben sie einfach gesagt, das sind keine Menschen und haben sie wie Tiere behandelt. So nach dem Motto, dann haben sie auch keine Rechte und wir können es uns gut gehen lassen.
Es hat leider funktioniert.
Bei Schulte Altenrooksee kommt beides zusammen. das, was er Ende des 19. Jahrhunderts gedacht hat und das, was er 1942 immer noch für richtig hält.
Wir alten Truppenpioniere sind doch gerade die Männer, die den Abstand zwischen weiß und farbig...
Stopp! Ich merke gerade, dass ich richtig unsicher werde, ob ich das, was Schulte-Altenrookse Rassistisches sagt, überhaupt noch mal wiederholen sollte. Oder verfälsche ich die Vergangenheit, wenn ich alles nicht genau so wiedergebe, wie es gesagt wurde? Also inklusive verletzender Begriffe.
Es sind einfach diese Ausflüchte halt von Theoretikern. Die finden immer einen Grund, um irgendwas in Frage zu stellen. Weil die Lösung ist ja ganz einfach. Wenn jeder weiß, was gemeint ist, dann muss man es halt nicht so machen. Ja.
Es tut einfach weh, wenn ich solche Begriffe höre.
Es ist und bleibt sprachliche Gewalt.
Das mit der Gewalt fange ich mehr und mehr an zu begreifen. Aber gleichzeitig kann mir Mustafa Diallo hier noch ganz schön viel erklären. Zum Beispiel, wenn es um das Wort Eingeborene geht.
Das Problem ist, dass man die anderen als Eingeborene bezeichnet, weil man einfach die Primitivität der anderen so betonen will. Die sind halt noch nicht so entwickelt wie wir. Und wenn du das dann thematisiert, meinen sie, man ist zu empfindlich, man übertreibt und so weiter. Aber wenn man eingeboren sagt, dann muss man das auf alle anwenden. So, ne? Wenn man von den Finnen spricht, ich war bei den Eingeborenen in Finnland und so weiter, so müsste man reden, dann wäre es kein Thema. Aber wenn man es dann für eine Gruppe reserviert, dann ist es klar, was man damit ausdrückt. Ja.
Rassismus war die Legitimation dafür, dass der indigenen Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent ihr Lebensraum weggenommen wurde und sie für Weiße arbeiten sollten. Aber wie sah es um 1900 generell mit Rassismus in Westfalen aus? Wie wurde er in der Kolonialzeit hier bei uns verbreitet?
Da gab es vielfältige Wege. Ein Weg ist Werbung, die natürlich oft mit Kolonialwaren zu tun hatte und die ganz stark mit rassistischen Stereotypen spielte. Bildungsmaterialien spielten aber auch eine große Rolle. Denken wir zum Beispiel an Atlanten in Schulen, aber auch Lehrer an der Universität Münster. Aber in der großen Masse wurden auch Dinge konsumiert wie Sammelbilder oder Postkarten mit kolonialen Motiven. Und ich glaube, am wichtigsten für die breite Masse der Bevölkerung waren sicherlich die diversen Völkerschauen, die im Zoo stattfanden und wo eben für ein relativ kleines Geld man eben Menschen vor Ort besichtigen konnte, wie in einem menschlichen Zoo.
Völkerschauen. Bei dem Begriff horche ich auf. Obwohl es zur Schaustellungen eigentlich besser trifft, wie ich bei der Recherche lerne. Gab es solche zur Schaustellungen dann auch in Westfalen? Philipp Erdmann vom Stadtarchiv Münster kennt dazu Zahlen.
Mehrere hundert Völkerschauen haben nachweislich im deutschsprachigen Raum stattgefunden. Und Christine Fleiger, eine Historikerin, konnte für Münster mindestens 20 Völkerschauen nachweisen, die hier in Münster im Zoologischen Garten, mitten in der Stadt ansässig, stattgefunden haben. Von 1879 bis 1928.
Münster ist keine Ausnahme. Auch in Paderborn, Osnabrück und Dortmund gab es solche Schauen. Richtige Tourneen einzelner Ausstellungsgruppen waren die Regel.
Man muss überlegen, was haben sich die Leute damals unter zum Beispiel einer australischen Bevölkerungsgruppe vorgestellt oder unter einer afrikanischen Bevölkerungsgruppe. Das heißt, die Themen generierten sich eigentlich aus den Vorstellungen der Organisatoren dieser Völkerschauen. Und das waren dann ganz konkret zum Beispiel Menschen aus der Südsee, so hieß es dann, die dort ausgestellt wurden, also aus den deutschen Kolonien im heutigen Südostasien. Das waren Aborigines, die als Ureinwohner Australiens zur Schau gestellt wurden und verschiedene Gruppen aus Westafrika genauso wie aus Ostafrika.
Was war denn mit denjenigen, die zu diesen Zurschaustellungen aus den Kolonien nach Europa gekommen sind?
Was wissen wir über ihre Erfahrungen und Perspektiven? Über die Umstände, wie sie nach Deutschland kamen?
Was wissen wir über ihre Ängste?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es gibt natürlich sehr viel mehr Quellen über die ausgestellten Personen. Da gibt es vor allem Zeitungsartikel. Teilweise gibt es, glaube ich, Briefe oder auch Interviews mit den Personen. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel weniger vorhanden aus der Sichtweise.
Das, was bei den sogenannten Völkerschauen geboten wurde, war aber im Großen und Ganzen vor allem das, was das Publikum sehen wollte.
Hier geht's doch nur darum, erlernte rassistische Vorurteile zu bestätigen.
Absolut. Und das auf die erniedrigendste, nämlich entmenschlichende Art und Weise.
Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, wie das sein muss, wenn man ständig als fremd und anders wahrgenommen wird. Denn ich bin weiß. Habe ich das schon gesagt? Habt ihr euch jemand anderen vorgestellt? Oder seid ihr sowieso davon ausgegangen?
Und ich?
Und ich?
Wer sind wir in euren Köpfen?
Ich finde einen Text, der mir doch einen Eindruck davon vermittelt, wie es sich für schwarze Menschen angefühlt haben muss, wenn sie von Weißen angeglotzt wurden. Es geht um Eduard Kuroka Ouedraogo aus dem heutigen Burkina Faso. Er war während des Zweiten Weltkriegs Kolonialsoldat im französischen Heer und wurde als Kriegsgefangener in einem Lager in Niedersachsen inhaftiert.
Tag für Tag kamen Leute aus den umliegenden Dörfern, um uns zu begaffen. Die Raubtiere, vor denen schon mein Kampf gewarnt hatte. Die Affen im Käfig. Wir mussten arbeiten, Kanäle ausheben. Und wenn wir danach erschöpft und hungrig ins Lager zurückkehrten, mussten wir für die Deutschen tanzen.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft erwartet, um Rassismus sollen sich vor allem die kümmern, die davon betroffen sind.
Dabei haben Betroffene doch schon genug mit der Aufarbeitung ihrer eigenen Traumata zu tun. Was ist mit allen anderen? Rassismuskritik sollte meiner Meinung nach ein verpflichtender Kurs werden.
Wie ein Erste-Hilfe-Kurs. Er könnte Leben retten.
Bei meiner Recherche stoße ich online auf viele Institutionen, die sich in Westfalen gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen. Chiara Brüchert bietet Hilfe an.
An unsere Beratungsstelle können sich alle Menschen wenden, die in irgendeiner Art und Weise Diskriminierung erfahren und Beratung oder Begleitung wünschen. Zudem können sich Menschen der Dominanzgesellschaft an uns wenden, zum Beispiel Betriebe, Organisationen, Vereine, die gerne machtkritischer und diskriminierungssensibler arbeiten möchten und geschult werden möchten.
Aber ich bin doch keine Rassistin, oder? Dachte ich immer.
Unsere Position dazu ist, dass wir vielleicht nicht alle automatisch bewusst rassistisch sind, aber dass wir alle in einer rassistischen Gesellschaft leben, die es uns von klein auf vermittelt hat, dass diese Art, also verschiedene Arten von Rassismen und Diskriminierung alltäglich und normal sind, was eben dazu führt, dass wir manchmal bewusst, aber auch sehr oft unbewusst Rassismen reproduzieren. Gerade wenn es dann so auf die Ebene struktureller Rassismus oder institutioneller Rassismus geht, das ist ja oft nichts, was die Leute, die zum Beispiel in Behörden sitzen, mit Absicht machen, sondern die sind einfach an Vorgaben gebunden, die eben schon rassistisch sind.
Wenn ich mich mit der kolonialen Vergangenheit meiner Region auseinandersetzen will und mit den Folgen, die es bis heute gibt, dann muss ich auch bei mir selbst ansetzen.
Ich glaube, der erste Schritt wäre, den ich Leuten empfehlen würde, sich erstmal zu informieren. Okay, wo bin ich eigentlich von meiner Positionierung her? Weiße Menschen, die hier sozialisiert sind, denken nicht über Hautfarbe nach. Das ist meistens auch schon ein ganz großer Prozess, dass weiße Menschen anerkennen müssen, okay, ich bin weiß. Und das Wichtigste auch dabei ist, ich höre People of Color und schwarzen Menschen zu, wenn sie über Rassismus sprechen und erkenne an, was sie sagen. Weil es halt oftmals dazu kommt, dass People of Color und schwarze Menschen über Rassismus sprechen und auch wirklich gut Menschen informieren wollen. Und es wird alles sehr schnell abgetan und vielleicht auch auf die eigene Sprache achten. Das wären so für mich die ersten Schritte, die man gehen kann.
Ich will auf jeden Fall in Zukunft mehr darauf achten, mit welchen Vorurteilen ich so durch die Welt gehe und vor mich hin denke und spreche. In meinem Alltag, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe und auch wenn ich unterwegs bin. Zum Beispiel im Urlaub, wenn ich mal nach Afrika reisen sollte. Aber Moment, was heißt das denn überhaupt? Nach Afrika reisen. Mehr übers Fernweh nach Afrika in der nächsten Folge. Westfalia. Westfalen und der Kolonialismus. Ein fiktiver Hörspiel-Podcast mit echten ExpertInnen. Von Anne Kluger.
Co-Autorin Tatjana Niederberghaus. Eine Produktion des LWL Medienzentrums für Westfalen. SprecherInnen Fine Sendel, Joyce Sanya, Noah Tinua, Özgür Karadeniz, Binetta Hansen, Florian Geiselmann, Birte Hanusrichter, Carla Becker, Della Dabulamansi, Philipp Bender, Doa Güder. Ton und Technik, Tobias Ober, Jonas Lechenmeier. Redaktionsteam Marc Loray, Lisa Gillmeister. Dank an Jeef Gimeli. Sensitivity Reading Eli Mariama Mani. Komposition We Are Modular. Regieassistenz Hannah Bickhoff. Regie Theresa Fritzi Hörl. Dieses Projekt wird von der LWL Kulturstiftung gefördert im Rahmen von Power, Postkoloniales Westfalen-Lippe.